du kriegst auch Morddrohungen und sowas.
Und es gab auch eine Situation, wo ich schon vor über 10 Jahren zwangsgeoutet wurde bei meinem Vorgesetzten, bei dem damaligen Bischof. Klar ist es auch so, dass eigentlich jeder Tag, den ich dabei bin, auch immer wieder ein Tag der bewussten Entscheidung ist, ich bin noch dabei.
Für mich wäre ein Traum eine Kirche, die queere Menschen als Bereicherung ansieht.
Wie passen in der Kirche sein und queer sein zusammen? Das versuchen wir zusammen mit unseren Gästen Tim Lahr, evangelischer Pfarrer, und Burkhard Hose, katholischer Pfarrer, herauszufinden. Beide sind schwul.
Teil 1 haben wir letzte Woche gehört. Falls nicht, holt es unbedingt nach. Heute hört ihr Teil 2 und wir können schon mal so viel verraten, es wird wieder spannend.
Wir gehen rein.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Habt ihr niemals daran gezweifelt? Ich meine, ihr scheint sehr passioniert zu sein. Ihr wolltet Theologie recht früh schon studieren. Aber gab es nicht einen Moment, wo ihr dachtet, ich schmeiß das jetzt alles hin? So, wofür mache ich das eigentlich gerade, wenn nicht mal mein eigener Glauben hinter mir und meiner eigenen Sexualität steht?
Dieser Gedanke bestärkt mich eher. Also ich denke immer so, ja, dann schmeiß ich halt alles hin, dann könnt ihr mich halt mal. Ich denke immer so, ich bringe der Kirche was. Ich bringe mit meiner Queerness, mit meinem Sein, bringe ich etwas in die Kirche ein. Und das fühle ich ja auch, wenn du redest so. Ich finde es super wichtig, dass es Menschen wie dich in der katholischen Kirche gibt oder wie alle, die bei Out in Church mitgemacht haben. Weil es braucht ja diese Menschen. Wenn die gehen aus der Kirche, dann überlässt man ja das Feld. Und das Feld ist ja auch verbunden an Geld, an Macht. Überlässt man ja den Konservativen, denen, die halt genau eben nicht diese Freiheit vertreten. Und deswegen ist das für mich eher immer so ein positiver Gedanke, dass ich immer sagen kann, ja, wenn es irgendwann so schlimm wird, dass ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt einfach. Mir würden auch viele andere Dinge einfallen, die ich machen kann und wo ich gebraucht werde.
Mhm. Und bis dahin willst du halt aber Teil dieser Veränderung sein und irgendwas.
Genau, ich möchte die Kirche mitgestalten und das wird ja wahrscheinlich bei dir auch so sein, die ich mir immer gewünscht habe und in Teilen entsteht die ja auch.
Und ich habe, also muss ich auch sagen, ich habe überhaupt keine innere Verbindung zu der Institution oder so. Also ich könnte auch nie sagen, ich liebe die Kirche, wie manche Leute sagen. Aber da sind so viele Leute in dieser Kirche, die ich total gern mag und denen ich mich zugehörig fühle und die zu meiner Geschichte auch gehören. Und da kann man auch manches anfragen, warum ich da immer noch drin bin. Klar ist es auch so, dass eigentlich jeder Tag, den ich da dabei bin, auch bei der Institution, auch immer wieder ein Tag der bewussten Entscheidung ist, ich bin noch dabei.
Also es gab viele Momente, wo du fast ausgeschritten wärst.
Und es gab auch eine Situation, wo ich schon vor über 10 Jahren zwangsgeoutet wurde bei meinem Vorgesetzten, bei dem damaligen Bischof. Und wo ich damals wirklich Existenzangst hatte. Ich fliege irgendwie raus und ich weiß gar nicht, wovon ich leben soll, so ungefähr. Also ich konnte mir auch nichts anderes vorstellen. Ich hatte keinen Plan B da irgendwie in meinem Leben. Und die Situation hat mir damals aber eigentlich schon dazu verholfen zu sagen, okay, wenn sie mich rausschmeißen, dann ich mache dann halt was anderes, weil wichtiger ist, dass ich irgendwie gut leben kann. Und das war fast für mich der entscheidende Punkt für meine innere Unabhängigkeit.
Einfach so zu merken, dass du, auch wenn das passiert, sicher bist. Sozusagen.
Dass ich sicher bin, weil ich in mir selber sicher war.
Aber was heißt Zwangsouting? Also ein Kollege von dir hat es... Es gab hat dich dazu gezwungen, dich zu outen?
Ne, es gab eine Person, die hat einen Brief geschrieben. Also ich würde sagen, eigentlich war es ein anonymer Brief an den Bischof, aber mit einem Absender von einer Person, die tatsächlich existiert, die aber glaubwürdig gesagt hat, dass sie den Brief nicht geschrieben hat. Also es war ein Riesending. Ich bin dann auch zur Polizei, habe dann das auch angezeigt, weil da, ja.
Krass.
Und dann gab es auch ein Gespräch mit dem Bischof und so. Und also die Situation, die, muss ich sagen, das war vielleicht die heftigste in meiner Berufsbiografie. Auch die heftigste Situation, die mit einer Beschämung auch einherging, würde ich sagen, weil ich mich da so ausgeliefert fühlte, bis zu dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, du kannst doch was anderes machen. Und also damals mein Supervisor sagte dann, bei dem ich regelmäßig so zu Gesprächen war, guck, jetzt kannst du schon nicht mehr geoutet werden von irgendjemandem, das hast du jetzt auch schon hinter dir.
Krass.
So ein Gefühl war dann irgendwie auf einmal da. Und deswegen war Out in Church dann auch für mich persönlich gar nicht mehr so der entscheidende Punkt.
Mhm. Ich meine eh voll gut, dass du das für dich in deinem eigenen Mindset so ins Gute kippen konntest. Aber Leute, wirklich, Zwangsouting, andere outen, don't do this. Es ist nicht euer Leben, es ist nicht eure Entscheidung. Ihr wisst nie, wie bereit die andere Person dafür ist.
Ja, ist ein mega gewaltvoller Akt.
Ja, und wirklich auf meiner Bingo-Card stand nicht, dass in der Kirche geblackmailt wird und eine Person geoutet wird, Alter.
Aber das findet immer noch statt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe letztens ein Video veröffentlicht, wo ich den Talar trage und darunter halt High Heels und in die Kirche gehe. Und da sind mehrere Briefe an meinen Chef, also ist nicht mein direkter Chef, aber an den Superintendent heißt das bei uns, gegangen, wo sich beschwert wurde, der das nicht so richtig, glaube ich, einordnen konnte oder so. Und dann geht das immer wieder an mich zurück. Also das ist dann... Also es wird sich quasi über mein Queersein beschwert, weil auch immer noch in den Köpfen quasi drin ist das, was du gesagt hast, dass man mich auch für mein Privatleben belangen kann. Gut, natürlich werden dann die High Heels als Aufhänger genommen, aber das sind ja viele Briefe, die da kommen, wo es eigentlich genau um mein Queersein geht und ja, dann irgendwie andere Angriffspunkte gesucht werden, um mich irgendwo anzuschwärzen.
Die kommen einfach nicht darauf klar, wie sehr du slayst in deinen High Heels.
Ja, das sowieso.
Zieh weiterhin deine High Heels an.
Ich glaube, was mich jetzt nur so ein bisschen interessieren wird, wir haben jetzt oft so über so die Institutionen gesprochen und darüber, dass so euer moralischer Anspruch, so die Institution von innen zu verändern, auch eine große Rolle gespielt hat. Aber wie sah es denn in eurem direkten Umfeld aus? Hast du dann zum Beispiel, als du zwangsgeoutet wurdest, Support im direkten Umfeld erfahren?
Absolut. Also ich arbeite im relativ großen Team in der Hochschulgemeinde. Wir sind da 8 Leute im ReferentInnen-Team und ich habe das sofort ins Team rein kommuniziert und so. Und die haben mich so toll unterstützt. Also was damals für mich auch wirklich wichtig war, weil ich schon so das Gefühl hatte, okay, jetzt mache ich hier was falsch und ich bin das Problem und so. Und da habe ich noch einzelne Sätze jetzt in Erinnerung, also von KollegInnen, die gesagt haben, ey Burkhard, nicht du bist das Problem, ja, sondern dieses System. Und wir stehen da hinter dir. Und natürlich in meiner Familie, in meinem FreundInnenkreis, da war ich zu dem Zeitpunkt auch in der Hinsicht wahrscheinlich schon relativ weit für mich auch und gut eingebettet. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so gut überlebt hätte. Ja.
Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir?
Also bei mir ist ja sowieso, in meinem FreundInnenkreis war ich ein bisschen immer der christliche Alien. Also ich habe gar nicht so ein krass christliches Umfeld gehabt, also auch in der Familie. Deswegen war es eher immer so komisch, warum wird der Pfarrer? Und ich wusste gar nicht, dass Tim gläubig ist oder so. Also das waren eher die Fragen. Ich habe jetzt eher gemerkt, wo ich eben so sehr befreit auftrete und eben auch ein bisschen die Kirche mitgestalte, die ich gerne hätte, dass eher diese Freundinnen auf mich zukommen und sagen, ach, ist cool, was du machst, jetzt würde ich auch mal gerne in die Kirche kommen. Von daher, also aus meinem engeren Umfeld, sehr viel Support. Meine Mutter ist, glaube ich, so ein bisschen, aber das sind, glaube ich, auch Mütter, die halt einfach Sorge um mich hat. Die ruft mich schon manchmal an, musst du dich denn jetzt immer so queer zeigen und so? Oder ich habe da im Fernsehen gehört, du kriegst auch Morddrohungen und sowas. Aber ich glaube, das sind auch einfach, meine Oma auch, das ist ja nur gute Sorge, sage ich mal, dass man da auch mal anruft.
Ja, also falls es dich beruhigt, sowas hat mein Bruder auch schon mal zu mir gesagt. Man so, ja, willst du nicht aufhören im Internet zu sein? Das wäre doch besser.
Komm zurück zum Allgäu.
Ja, die Probleme hat man dann. Wir sprechen jetzt über das Thema Sexualität.
Und jetzt geht's ab, jetzt bebt die Bude.
Jetzt bebt die Bude. Ist immer Dimis Lieblingsblock.
Bestimmt.
Also zum Beispiel dir als katholischer Pfarrer. Du lebst ja immer noch im Zölibat. Das bedeutet, man hat keine Ehe, man lebt nicht in einer Paarkonstellation, sondern lebt alleine. Und dann ist es ja auch so verboten, eigentlich die Homosexualität auszuleben. Wie schwer fällt dir das?
Ich könnte jetzt unterschiedliche Lebensphasen von mir beschreiben. Also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und es fällt schwer. Und ich bin ja trotzdem ein Mensch, der ein sexuelles Wesen ist und Sexualität hat und lebt. Es gibt Phasen, wo es mir auch total schwer fällt, auf Partnerschaft zu verzichten, was ich tatsächlich tue. Ich finde aber, dass es eine Verpflichtung ist, die abgeschafft gehört. Mhm. Also ich stehe jetzt gar nicht dahinter oder so. Also wenn ich das zwar jetzt lebe, dann lebe ich das gerade, weil ich gerne in dem Beruf bleiben möchte und weil ich schon merke, dass der mir sehr viel gibt, auch für mein Beziehungsleben oder jetzt auch als schwuler Mann durchaus. Aber ich finde es im Letzten unmenschlich, das Menschen aufzuerlegen.
Weil wir vorhin schon gesagt haben, okay, die Kirche greift jetzt nicht mehr so doll in das persönliche Private ein. Da stimmt es ja zum Beispiel gar nicht. Ist ja ein riesiger Eingriff.
Das ist ein riesiger Eingriff. Und wo sie nicht mehr eingreift, ist bei allen anderen Beschäftigten in der katholischen Kirche. Aber die Priester oder die ein Amt haben, ein Weiheamt, die sind dann nochmal einem speziellen Eingriff, einem heftigen Eingriff ausgesetzt und unterworfen.
Ja. Wir haben hier vor Sendungsstart schon mal einmal kurz habe ich erzählt, dass eine meiner Lieblingsserien Fleabag ist. Und in der Serie verliebt sich die Protagonistin in den Pfarrer. Hast du dich schon mal verliebt und wie bist du damit umgegangen?
Ja, schon oft natürlich und sehr unterschiedlich damit umgegangen. Also ich habe mich darauf eingelassen und es ist auch wieder gescheitert. Und es ist schon so, dass in meiner Biografie es Phasen gibt, wo ich im Nachhinein merke, die haben auch nicht unbedingt zu meiner Gesundheit beigetragen in dieser Hinsicht, weil einfach Partnerschaften nicht möglich waren. Mhm. Ich sie mir selber verwehrt habe oder für Personen, in die ich mich verliebt hatte, das dann irgendwann nicht mehr möglich war. Ja, unter diesem Vorzeichen. Und für mich war das dann immer mit einer Entscheidung natürlich auch verbunden. Also wenn ich das jetzt erleben will, dann heißt es, ich gebe meinen Beruf auf.
Mhm.
Irgendwann. Also das ist die letzte Konsequenz sozusagen, die immer im Raum stand. Und deswegen ist das durchaus eine Geschichte, die ich auch schon mit einiger Bitterkeit angucke in meinem Leben.
Hey, gut, verstehe.
Und die ich auch nicht so ganz natürlich offen besprechen kann.
Mhm.
Nach wie vor.
Ja. Ein ganz kleiner Exkurs nach Griechenland. Wir haben da nämlich einen Pfarrer und eine hatte sich halt verliebt. Und er hat ihr dann erzählt in so einem 1:1-Gespräch, ich bin schwul. Und hat sich quasi geoutet. Und hat dann irgendwie gemerkt, wie wichtig dieses Gespräch ist. Und hat dann ein YouTube-Video gemacht, wo er eine Stunde lang sein Schwulsein erklärt. Das ist komplett viral gegangen in Griechenland. Alle Nachrichten haben darüber berichtet. Und es war auch so ein Wendepunkt für die griechisch-orthodoxe Kirche. Ich glaube, das ist vor 2 Jahren passiert. Und es hat auch Klick gemacht dann plötzlich bei meiner Oma in Griechenland zum Beispiel.
Krass.
Weil dann den Pfarrer, den sie voll gefeiert hat, gesagt hat, der ist schwul. Und dann die Leute checken, warte mal, die Person, der ich die ganze Zeit zuhöre und alles glaube, ist ja auch einer von denen.
Mhm.
Also da merkt man irgendwie, was für einen großen Impact man auch hat, ne?
Gerade auch in der Hochschulgemeinde nach Out in Church hat es wirklich zugenommen, dass Leute, auch Studierende zu mir kommen und sagen, und wo ich merke, wow, da macht dann der Generationenunterschied auch, stellt kein Problem dar, die sich ermutigt fühlen, durch Out in Church oder durch mein Handling damit, selber ein Coming-out zu haben, auch in ihrer Familie. Und also ich habe das selber fast gar nicht geahnt, dass es so viel Leute auch in dieser jungen Generation von Studierenden heute gibt, für die es immer noch ein Wahnsinnsproblem ist in ihrer eigenen Familie.
Mhm.
Und manchmal kommen jetzt auch noch so bei Veranstaltungen oder eigentlich immer wieder Leute auf mich zu, die mir sagen, ich habe mir überlegt, zu Out in Church dazu zu gehen. Ich habe es nicht gemacht aus unterschiedlichen Gründen, aber es ist so wichtig für mich, was ihr tut und dass du da bist und so. Und oh, da merke ich dann immer, das ist so eine Mischung aus Überforderung, weil ich jetzt auch nicht so das Idol sein will. Und gleichzeitig finde ich es auch toll, das sein zu können, mit anderen zusammen natürlich, eine Ermutigung für Leute zu sich zu stehen. Das ist eigentlich das Wunderbarste, was man machen kann.
Mhm. Was glaubst du denn, wie viele Leute sind eigentlich queer in der Kirche? Also, weil offensichtlich gibt es ja trotz Out in Church immer noch Leute, die sich nicht trauen, dazu zu stehen.
Also ich will jetzt nicht mit Zahlen und so operieren. Ich weiß, dass es gibt ja auch Untersuchungen dazu unter Priestern, der Anteil höher ist als sonst in der Gesellschaft. Also sich mehr queere Menschen zu diesem Beruf auch hingezogen fühlen.
Was glaubst du, woran liegt es?
Auch das ist wieder eine Mischung. Also bei manchen ist, glaube ich, immer noch Flucht vor dem, also sie fliehen in eine für sich aus ihrer Perspektive sichere Welt, in der sie nicht zu sich stehen müssen, weil man sich da immer noch verstecken kann, auch als Priester. Und sagen, ist ja anerkannt dann gesellschaftlich, also der hat keine Beziehung und so, der muss sich nicht rechtfertigen. Und bei mir würde ich sagen, ja, ich habe durch mein Schwulsein, aber ich kann mir das ja auch gar nicht anders vorstellen, einen Zugang zu Emotionen, auch zur Vielschichtigkeit des Lebens, weil ich auch schon viel erlebt habe und auch meine eigene Vielschichtigkeit kenne, die mich für diesen Beruf, glaube ich, auch ganz geeignet macht.
Mhm. So viel mentaler Support und so, da muss man ja irgendwie einen Zugang haben zu so Gefühlswelten, die jetzt vielleicht Männern nicht per se in die Wiege gelegt wird, weil man so oft dazu hinerzogen wird, das nicht zuzulassen.
Man muss auf jeden Fall empathisch sein.
Ja.
Für mich hat sich das eben ein bisschen angehört, was du gesagt hast, wie so ein Doppelleben, so Hannah Montana-Style. Würdest du sagen, viele Priester leben dieses Leben, dass die im Beruflichen die eine Seite zeigen und dann privat ganz anders drauf sind?
Ja, glaube ich schon. Also ich meine, das war ja auch bei Out in Church für uns so eine Frage. Am Anfang haben wir gedacht, oh, jetzt, da kommt dann auch der Run von Priestern, die dann irgendwie sich der Bewegung da anschließen. Es sind vergleichsweise wenige. ich kenne viel mehr. Aber jetzt kommen wir auch wieder zu dem Zwangsouting. Ich habe immer Respekt vor Menschen, die sich dafür entscheiden, da eben nicht mitzumachen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man kann es als eine Doppelmoral teilweise ansehen. Ich würde es aber da nur so bezeichnen bei Leuten, die jetzt öffentlich in ihrem kirchlichen Amt gegen queere Menschen wettern und privat was ganz anderes leben. Ich kenne auch Priester, die zum Beispiel in Partnerschaften leben und sagen, wenn ich da mich dieser Bewegung anschließe, dann werde ich viel mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, auch mit meinem Partner. Und das möchte ich nicht riskieren. Also da habe ich nur Respekt davor. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht ihr Problem, sondern es ist wirklich diese Institution, die sie auch da reindrängt. Also tatsächlich, das ist ein Problem. Ich wünschte mir, es würden sich viel mehr zeigen, weil wir damit natürlich auch nochmal stärker würden, auch als Priester. Die Sichtbarkeit, die stärkt und die sorgt auch für mehr Sicherheit.
Meine Erfahrung ist auch, also ich mache ja queere Kirche und das sehen auch viele. Und bei mir melden sich nämlich ganz viele katholische Priester. Mhm. Und die sagen mir ganz oft so, boah, ich wünschte, bei uns wäre das auch so. Also ich glaube, es gibt eine sehr große Sehnsucht nach Befreiung, nach Offenheit. Aber die Angst ist halt auch groß. Mhm. Und ich verstehe diese Angst auch. Genau, ich glaube einfach, die Angst ist dann größer, als diesen Schritt zu gehen und eigentlich frei leben zu können.
Ja, das wundert mich irgendwie gar nicht, wenn wir jetzt mal auch angucken, wie sich so der letzte Papst zum Beispiel geäußert hat, dass es da zu viele Schwuchteleien gäbe. Wie ging's euch damit? Wahrscheinlich hatte Burkhard mehr Gefühle dazu als Tim. Aber ihr dürft gern beide antworten.
Also allein das Wort Schwuchtel zu benutzen oder Schwuchteleien geht einfach gar nicht. Er hätte das ja einfach positiv benennen können. Es gibt so viele queere Menschen bei uns. Warum können die das nicht offen leben, statt das so zu beschimpfen? Und ja, es war natürlich ein Rückschritt. Wahrscheinlich hast du es auch so erlebt, dass mit einem Satz alles zunichte gemacht wurde, was gerade mühevoll angefangen hat zu blühen.
Ich meine, der letzte Papst, der Papst Franziskus, war auch für uns in der katholischen Kirche manchmal ziemlich unberechenbar und auch vielschichtig, weil er manchmal Sätze rausgehauen hat im Flugzeug, in einem Interview, wo er gesagt hat, wer bin ich, dass ich eine queere Person verurteilen könnte und so. Und die ganze katholische Welt dachte, oh Gott, jetzt kommt die große Öffnung der Lehre, der Papst verändert. Die diskriminierende Lehre hat er nicht getan. Der hat nie die Lehre da in diesem Punkt angetastet. Er hat sich mit queeren Leuten getroffen und so und war da wertschätzend. Und dann haut er sowas raus, wie über diese Priesterseminare. Gleichzeitig, ich meine, ich kann es ja als schwuler Mann sagen, es gibt ein Problem schwuler Seilschaften in Rom. Das heißt aber, das sind Leute, die davon leben, dass es geheim gehalten wird, ihr eigenes Schwulsein, und dadurch auch Abhängigkeiten oder Erpressungsgeschichten im Raum sind. Ich habe mir an der Stelle gedacht, also vielleicht hat er auch sowas im Blick gehabt. Das heißt, dass Menschen eben nicht frei leben, sondern das auch als ein Machtinstrument einsetzen. Das gibt's tatsächlich. Aber wenn man darüber redet, auch als nicht queerer Mensch, dann wird es immer diffamierend und diskriminierend sein.
Mhm. Aber krass, weil die Perspektive habe ich gar nicht mitgedacht, dass es eine Möglichkeit sein könnte.
Zu mir hat mal jemand gesagt, dem ich gesagt habe, na gut, nach Out in Church, also kirchliche Karriere ist dahin. Und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, solange das nicht offen gehandelt werden kann und es immer noch ein Karrierehindernis ist, wenn man queer ist in der katholischen Kirche, haben wir ein Problem. Und da hat er gesagt, da fehlt noch ein Teil an diesem Gedanken. Es ist an mancher Stelle karriereförderlich, wenn du queer bist. Du darfst nur nicht offen legen.
Ja. Kann man sich auch nochmal den Film Konklave angucken.
Ja, und das klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber Leute, ich habe echt einiges auch erlebt in dieser Hinsicht in der Kirche.
Krass.
Es ist wild. Halt das eine predigen und dann passiert aber hinter der Tür was ganz anderes, ne?
Ja, vor allem, dass es dir dann hinter den Türen auch so eine andere Tür öffnen kann vielleicht.
Ja, das auch.
Ist ja schon auch doll.
Ich würde sagen, wir schwappen mal rüber zur evangelischen Kirche. Tim, was würdest du denn sagen, wie queer ist so die evangelische Kirche?
Soll ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 antworten?
Von 1 bis Lady Gaga.
Ja, okay, dann würde ich... Okay, jetzt muss ich irgendwie, dann wärst... Wer wäre denn der Star, der dann so...
Judas.
Eine 6 vielleicht wäre, würde ich sagen. Hm. Katy Perry.
Oh,
oh nee, die ist schon eine 3.
Oh, Katy Perry ist im Minusbereich aktuell.
Ja, okay. Ja, ich dachte so ein bisschen queer, aber auch noch nicht so richtig.
Vielleicht so Harry Styles, der so sich nicht klar positioniert, aber jetzt Sextoys rausgebracht hat.
Genau, das ist die evangelische Kirche in einem Satz erklärt.
Ja, also ich glaube, es ist auch ähnlich wie bei der katholischen Kirche, sehr immer schwer, so von der evangelischen Kirche zu sprechen. So ein Teil, natürlich in Köln ist die evangelische Kirche super queer und in anderen Bereichen halt vielleicht weniger. Hängt natürlich auch von der Region ab. In meinem Studium oder so habe ich gemerkt, so queer sein kam halt gar nicht vor. Also ich habe mich dann natürlich auch eher mit dem Schwulsein, auch auf einer theologischen Ebene befasst. Deswegen kann ich dann die Bibelstellen so wunderbar auslegen und habe natürlich gemerkt, dass ich dann queere Kirche gemacht habe, dass ja Queersein nicht nur schwule Menschen sind, sondern eben auch Lesben und Transpersonen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern zu Transpersonen. Ich habe natürlich immer gesagt, so, wir sind von alle von Gott so wunderbar gemacht, wie wir sind. Und dann hatte ich eine Schulklasse zu Besuch. Dann hat einen gefragt, ja, wie ist das denn mit Transpersonen? Wenn die dann geschlechtsangleichende Operationen machen, sind die dann von Gott nicht wunderbar gemacht? Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin ja total in einem Dilemma, wenn ich immer sage, du bist von Gott wunderbar gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es gibt auch wenig Theologie oder wenn dann immer nur so Randbücher dazu, wo man überhaupt was dazu findet, wo sich Menschen Gedanken dazu gemacht haben. Meine Antwort wäre natürlich darauf, dass die Menschen, die wissen, wie sie von Gott gemacht sind, tief im Herzen. Und wenn sie in den Spiegel gucken oder so, dass vielleicht nicht mehr das ist, wie sie von Gott gemeint sind und das versuchen anzugleichen. Trotzdem habe ich gemerkt, dass man natürlich mit manchen Sätzen, die einem so leicht über die Lippen gehen, du bist von Gott wunderbar gemacht, dass man damit auch an Grenzen stößt. Und dann merke ich, dass ich selber auch immer noch ringe, eine Theologie zu finden, Rituale zu finden. Also ich hatte dann auch die Situation in der queeren Kirche, dass mich eine aus unserem Team, eine Person gefragt hat, sag mal, Tim, kannst du mich nochmal taufen? Also das war eine Transperson. Und die hatte halt einen neuen Namen und wollte halt nochmal auf ihre neue Identität getauft werden. Jetzt ist aber das Problem in der Kirche, dass man nur einmal getauft wird im Leben. Und ich habe niemanden gefragt, also für mich war das selbstverständlich, weil gerade die Taufe bedeutet ja auch, dass man eine neue Identität annimmt und dieser Identität vor Gott lebt. Und deswegen haben wir dann einfach eine Taufe gefeiert und das war wirklich ein Moment, an den ich mich wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens erinnern werde, weil das so intensiv war. Wir standen vor der Kirche und die ganze Familie war eben auch da, also die Oma, die Eltern, die Geschwister. Und dann haben wir den alten Namen, der war in einem Briefumschlag, an einem Luftballon. Und dann haben wir den vor der Kirche, also ohne dass der nochmal genannt wurde oder so, haben wir den einfach zu Gott gegeben und ziehen lassen, weil der Familie, die hatten ja mal diesen Namen gegeben, der war der sehr wichtig, der auch der Name. Und dann sind wir in die Kirche gegangen und haben das Neue gefeiert und diese Taufe. Und das war wirklich sehr, sehr besonders. Und man kann ja versuchen, queere Themen theologisch zu deuten. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, so das Queersein beeinflusst ja auch die Theologie. Und das Eigentliche, das Wesentliche, der Kern wird nochmal durch Queerness viel sichtbarer.
Mhm. Oh Mann, mich hat die Story gerade richtig berührt. Das ist,
das ist auch ein bisschen, ja. Und ich glaube, wir alle können sagen, du hast auf jeden Fall das Richtige getan. Weil darum soll es auch in der Kirche gehen, den Leuten die Akzeptanz zu geben, die sie haben wollen und in ihrem Weg zu begleiten. Und du hast die Person ja genau in ihrem Weg begleitet, das Leben so zu leben, wie die Person es leben will.
Genau, und ich glaube, das ist einfach auch die Aufgabe von Kirche, also durch Rituale, durch Segen Menschen zu begleiten und wenn das Leben einfach so wie so ein Fluss dahin fließt und ich glaube, es manchmal nicht diese Rituale gibt, dann verpasst man diese wichtigen Momente auch. Und man muss manchmal auch stehen bleiben und feiern.
Ja, finde ich eine sehr gute Haltung.
Es gab ja in der katholischen Kirche lange das Verbot, queere Paare zu segnen. Offiziell ist es ja heute immer noch in der Diskussion und umstritten. Ich weiß, wie wir damals Hashtag Liebe gewinnt vor 4 Jahren ins Leben gerufen haben und auch öffentlich so Segensgottesdienste gemacht haben. Ich erinnere mich noch an manche Paare, die da in der Kirche vor mir standen und sich den Segen als Paar das erste Mal geholt haben und ich mir gedacht habe, boah, das war so berührend und keine Kirche hat das Recht, den Segen, den Gott allen Menschen gibt, die irgendwie leben und sich lieben, den irgendwie vorzuenthalten und nicht auszusprechen. Also in dem Moment weißt du einfach, das ist richtig.
Ja, und gerade bei queeren Hochzeiten merke ich immer wieder, so, da wird noch viel mehr gefeiert. Also da wird ja einfach gefeiert, so, wir haben uns ein Stück Kirche zurückerkämpft. Das ist jetzt auch unser Ort. Bei einer Hetero-Hochzeit gibt es diese Dimension halt einfach nicht. Das ist halt selbstverständlich und dann wird noch für 5 Kinder gebetet. Nein, das ist vielleicht auch das Besondere an Kirche. Das merke ich immer wieder auch in der queeren Community, dass man ja oft die ganze Familie dabei hat. Also wir machen zum Beispiel auch queere Weihnachtsgottesdienste. Und es sind ja sehr viele Queers gekommen, aber die haben auch oft noch ihre ganze Familie mitgebracht. Es ist ja oft so, dass Queerness sehr viel durch Partys geprägt ist, durch Bars. Und diese Bars haben ja auch eine wichtige Rolle in der ganzen queeren Geschichte gespielt. Und ich liebe es auch, in queere Bars zu gehen. Aber es ist vielleicht nicht so der Ort, wo man die Oma mit hinnehmen würde oder den Opa. Und in die Kirche, das ist dann doch manchmal das verbindende Element, so wie du es auch erzählt hast, vielleicht mit Griechenland, aber dass man dann sagen kann, so, ja, Oma, du gehst doch auch in die Kirche und ich gehe jetzt auch in die Kirche und da haben wir was gemeinsam und ich zeige dir jetzt mal, wie ein queerer Gottesdienst aussieht. Und dann habe ich oft auch Gespräche mit diesen Omas und Opas oder Eltern und die sagen so, das war der schönste Gottesdienst, den ich je erlebt habe, weil der so authentisch, so echt war, weil die Gefühle so echt waren, die im Raum sind. Und ich habe auch was Neues von meinem Familienmitglied kennenlernen dürfen.
Das klingt richtig schön und wahrscheinlich bräuchte es das noch irgendwie viel mehr. Und ja, man könnte damit natürlich auch ein Stückchen Queerness irgendwie seiner Familie zugänglich machen, die vielleicht sonst keinen Zugang hat. Ich würde vielleicht noch eine abschließende Frage an euch beide stellen. Dimi, wäre das fein für dich? Was wünscht ihr euch denn von der Kirche für die Zukunft?
Also, ich wünsche mir, dass sie immer mehr zu einem sicheren Ort wird für queere Menschen, auch durch uns. Es wird uns auch noch einiges kosten, glaube ich. Wo Menschen, denen ihr Glaube wichtig ist, ihre Spiritualität wichtig ist, auch erleben, dass sie gemeint sind, auch sprachlich oft. Damit fängt es ja an, ob nur von Schwestern und Brüdern die Rede ist oder eben von allen. Und dass wir ein Ort sind, ein Brave Space, wo Dinge klar benannt werden können, die auch schief laufen. Und dass die freie Rede immer selbstverständlicher wird.
Also ich würde mich dem natürlich anschließen. Kirche muss ein sicherer Ort werden. Und ich denke immer, es gibt immer noch Orte, wo Queersein als Gefahr angesehen wird. Und für mich wäre ein Traum eine Kirche, die queere Menschen als Bereicherung ansieht, die eben einfach mitfeiert, weil wir sind eine Bereicherung für Kirche. Und was ich auch immer sage, ist, ich wünsche mir generell eine Kirche, unabhängig vom Queersein, aber da kann man bei Queers ganz viel lernen, wie wir vielleicht auch heute aus den Geschichten lernen. Macht euch locker. Die Kirche muss sich von so viel Mist befreien, dass wir frei sein können vor Gott, so wie wir gemeint sind.
Danke für eure abschließenden Worte und danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe einfach, dass irgendwann in hoffentlich nicht allzu vielen Jahren irgendwer mal auf die Vergangenheit guckt und sich denkt, was zur Hölle, was haben die Leute eigentlich hier geleistet? Wie krass war das, dass ihr so Vorreiter ja auch seid, einfach in dem Gebiet und ihr euch Sachen getraut habt, obwohl diese ganzen Widerstände bestanden haben und damit ja auch irgendwie Vorbild seid, aber ja auch ein Stück weit ein Safer Space für viele Queers da draußen, die gläubig sind.
Ihr seid einfach schwule Helden der Kirche. Also vielen lieben Dank, Mäuse.
Das kann ich gar nicht so annehmen.
Dankeschön. Sophia, wir haben uns zu Beginn dieser beiden Folgen gefragt, ob queer und in der Kirche sein zusammenpassen. Wie würdest du denn persönlich diese Frage beantworten?
Also ich war ja in der Vorbereitung wirklich sehr skeptisch. Mhm. Und ja, habe ja auch am Anfang erzählt, ich bin aus der Kirche ausgetreten und so. Also ihr konntet mich jetzt leider nicht bekehren. Ihr werdet nicht das Anmeldungsformular ausfüllen, aber ich kann auf jeden Fall das sehr gut verstehen und nachvollziehen, dass es einfach auch eine schöne Gemeinschaft sein kann. Und bin mega dankbar für die Folge. Es war echt ein richtig schönes Gespräch, worüber ich glaube auch noch viel zu Hause reden werde und nachdenken werde. Danke.
Voll. Ich glaube, viele Fragezeichen haben sich in unseren Köpfen gelöst.
Ja.
Ich finde, Queerness und Gläubigsein hat für mich schon davor zusammengepasst. Aber ich habe dadurch gemerkt, was noch so alles hinter der verschlossenen Tür bei euch passiert, wie viel noch gemacht werden muss, aber dass ihr einfach am Ackern seid und viele andere Leute unserer Community auch. Das bekommen wir leider alles nicht mit. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig für uns zu wissen, es passiert eine Veränderung in der Kirche und das ist gut.
Ja, und ihr da draußen, ihr Clubbies, ihr könnt uns ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder in den DM schicken, was ihr dazu denkt. Ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse. Überraschenderweise ist die willkommenclub@br.de. Wir heißen auf Insta @willkommen im Club und auf TikTok genauso, nur mit Unterstrichen.
So ist es. Klickt euch gerne mal rein. Ansonsten vielen lieben Dank, Tim und Burkhard, dass ihr heute hier bei uns zu Gast wart. Es war sehr nice.
Danke euch.
Danke euch. Und bevor ihr da draußen jetzt hier ausschaltet, wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Queer Crimes vom WDR. Warum werden queere Personen immer wieder Opfer von Hassverbrechen? Reagieren Behörden angemessen? Und wie werden queere Menschen zu kriminellen TäterInnen und Tätern? Queer Crimes nimmt queere Kriminalfälle in den Fokus, zum Beispiel das Attentat auf Harvey Milk, den ersten offen schwulen Politiker in den USA. Queer Crimes findet ihr, Überraschung, in der ARD Audiothek.
Gerne mal reinhören und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder.
Bis dann.
Tschüss, tschüss. Willkommen im Club ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks und ist werbefrei dank eures Rundfunkbeitrags.
Hosts Sophia Seiler und Dimitrios Stratakis.
Redaktion Mila Hahner und Linda Becker.
Produktion Matthias Sautier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Lewa, Kevin Nitsch und Dimitrios Stratakis.
Puls.